So, guten Morgen beim zweiten Tag von Tech Days 2016 hier in Baden und auch dem zweiten Tag des Winters in dieser Saison offenbar. Freue mich sehr, dass Sie sich so zahlreich heute Morgen früh schon für die doch recht technische IoT-Session entschieden haben. Ich habe 15 Minuten Zeit, Ihnen eine Einführung in unsere IoT-Technologie zu geben und dann vor allem ein großes Beispiel zu zeigen, wie man mit der neuen IoT-Suite, dem IoT-Hub und eigener Hardware sehr schnell an ein wirklich funktionierendes System, IoT-System, gelangt. Mein Name ist Sascha Corti, ich arbeite seit Jahr 2000 bei Microsoft als technischer Evangelist. Sie erreichen mich jederzeit unter den Adressen, die Sie vorne sehen. Eines meiner Hobbys ist das Schreiben des Developer-Newsletters von Microsoft Schweiz. Ich hoffe, Sie haben diesen Newsletter abonniert. Es würde mich sehr freuen, wo ich gebe zweiwöchentlich so das Neueste durch, was bei uns so passiert. Und Sie haben draußen vielleicht gesehen, haben wir so Postkarten, Opt-in, wenn Sie E-Mail von uns in etwa einmal im Monat erhalten möchten mit Einladungen für solche Events wie den hier, dann wäre es toll, wenn Sie sich dort auch einschreiben könnten. Nun aber zum Thema, The Magic of the Internet of Things, so ein Thema, über das momentan alle sprechen. Es gibt ganz viele Konferenzen zu dem Thema, es ist so super magisch und man sieht, manchmal ist es ein bisschen seltsam, was da passiert, niemand weiß genau, was man tut. Und Gartner beschreibt das in Kurven. Der Gartner Hype Cycle sagt, das Internet of Things ist momentan auf der Spitze der Hype Cycle. Das heißt, alle sprechen drüber, niemand tut's. Und links, die Plattformen sind sogar noch auf dem aufsteigenden Ast. Und wenn Sie sehen, der dunkelblaue Punkt, der heißt, 5 bis 10 Jahre, bevor es zu einer Maturität hier drüben reicht. Also heute ist noch sehr viel im Umbruch, sehr viel im Fluss. Dabei ist das Internet of Things eigentlich gar nichts so Magisches. Das Internet of Things, das sind Things, das sind eigentlich nichts anderes als Software, das vielleicht auf Custom Hardware, vielleicht auf einem normalen Server oder Computer läuft. Diese Software, die gestartet, die misst etwas, die sammelt irgendwelche Daten und sendet die an ein Internet, Internet of Things. Das Internet ist irgendein Server, das muss nicht die Cloud sein, das kann irgendein bestehender Server sein, der sammelt die Daten. Und der analysiert die Daten, versucht Mehrwert aus diesen Daten zu generieren mit intelligenten Algorithmen. Wir haben das gestern bei Ronny als Machine Learning gesehen. Und dann werden jetzt Business Decisions gemacht, man optimiert, man sieht, wo kann ich in meinem Unternehmen schrauben, dass ich effizienter bin. Und ich will natürlich nicht nur Daten vom Gerät erhalten, ich möchte auch mit diesen Sensoren, mit diesen Things reden können. Es gibt ein Backchannel, wo ich Remote Device Management machen kann. Und diese, ich habe tausende Sensoren im Einsatz, ich möchte nicht zu jedem Sensor hinlaufen und ein Update einspielen. Das soll automatisch geschehen vom Server. Das Internet soll die Things kennen und auch verwalten können. Und das ist technisch eigentlich die Magie. Und da muss man jetzt nichts Neues erfinden. Das können bestehende Applikationen sein, das können Logs eines Webservers sein, der schon seit 20 Jahren läuft. Das kann man als Daten im IoT-Umfeld nutzen. Und das Internet, da gibt es einige Lösungen schon. Ich zeige heute die Cloud als eigentlich, denke ich, das optimale Einsatzgebiet für Internet of Things mit den Offerings von Microsoft im IoT-Umfeld. Das ist eigentlich die Architektur des Internet of Things. Nichts Magisches. Ein Beispiel möchte ich machen. Wir haben mit einem Projekt 88 Acres, nichts anderes gemacht als den ganzen Redmond Campus, ziemlich großer Campus von Microsoft in Redmond, haben wir nur die bestehenden Systeme, die wir dort haben, also Haus, physische Systeme, Klimaanlagen, Wärmepumpen, Aufzüge, wirklich was, was zu den Gebäuden gehört, Eingangskontrollen vielleicht, haben wir miteinander vernetzt und einfach Daten gesammelt, womöglich. Wir sammeln 500 Millionen Datenpunkte pro Tag. Und das Schöne ist, man muss gar nicht viel umbauen. Ich gebe ein kleines Beispiel. Ich habe das schon mal genannt, vielleicht kennen Sie das schon, aber es ist sehr plakativ. Wir haben ein Sitzungszimmer, in dem ist es wie hier drin, in Amerika immer schön kühl, 18 Grad. Wir haben innen nichts anderes als einen Temperatursensor. Wir haben Wetterdaten, das kaufen wir. Wir müssen draußen nicht mal die Temperatur messen. Wir können das vom Internet herunterladen, wie warm ist es draußen, wie warm ist es drin. Und dann habe ich eine Klimaanlage, die kühlt mir den Sitzungsraum auf meine konstanten 18 Grad. Fenster lassen sich natürlich nicht öffnen, USA. Und jetzt sehe ich einfach nur, wie viel Strom verbraucht diese Klimaanlage. Die Klimaanlage ist nicht intelligent, aber ich kann einen kleinen Stromzähler, der internetverbunden ist, dazwischen schalten. Und jetzt messe ich nur, wie viel Strom verbraucht die. Und das sammle ich. Und das ist super langweilig, weil ich weiß immer, wenn es draußen wärmer ist, braucht es ein bisschen mehr Strom, um zu kühlen. Wenn es draußen kühler wird, näher an 18 Grad, braucht die Klimaanlage viel weniger Strom. Spannend wird es aber, wenn ich diese Daten sammle, Internet of Things, ich schicke sie immer ins Internet, ich sammle sie und nun hat es dieses Machine Learning, lasse ich über diese Daten historisch anschauen, analysieren und Trends erkennen. Wenn jetzt plötzlich an einem Tag dieselbe Temperatur ist wie am Vortag, aber die Klimaanlage braucht mehr Strom, um den Raum zu kühlen, dann waren entweder im Raum sehr hitzige Diskussionen oder die Klimaanlage hat ein Problem. Und die Klimaanlage, normalerweise merkt man das, wenn am Boden ein See ist und nichts mehr läuft und im Raum ist es 19 Grad, was für ein Meeting in den USA unmöglich wäre. So kann man schon Tage oder Wochen voraus erkennen, da stimmt etwas nicht. Die Klimaanlage verbraucht tendenziell mehr Strom, als sie historisch verbraucht hatte. Dann ruft man einen Servicetechniker, nicht alle zwei Monate zur Wartung, sondern genau dann, wenn wir sehen, dass etwas nicht stimmt mit den Werten. Und das bedeutet, wir konnten mit diesem Projekt 48% aller technischen Störungen innerhalb sehr kurzer Zeit reagieren und sogar zum Teil beheben. Und es hat uns eine Energieeinsparung von 6-10% gesamtverbrauchte Energie pro Jahr. Das macht bei einem großen Campus von 100.000 Mitarbeitern macht das sehr viel aus. Und das sind diese Optimierungen, dieses Gain Business Value. Solche Optimierungen lassen sich aus all diesen gespeicherten Daten eigentlich gewinnen. Das ist Predictive Maintenance, sagt man. Man pflegt eine Maschine nicht dann, wenn sie kaputt geht oder schon mal jedes Jahr, weil es dann ungefähr wie beim Auto, weil man dann ungefähr mal diese Filter tauscht, sondern man weiß, wie schlecht die Filterzweige sind und man tauscht sie dann, wenn es wirklich nötig ist. Das ist ein typischer Internet of Things Anwendungsfall. Und das lässt sich jetzt eigentlich überall, wo gearbeitet wird, wo Daten anfallen, bei Industrie, Fabriken, Gebäuden, Healthcare, Smart Home, überall lässt sich das eigentlich anwenden. Und unsere Strategie ist es, klein zu beginnen, herauszufinden, wo hat man heute schon Daten, wo können wir Daten aus Maschinen ziehen, ohne Aufwand, die mal wirklich zu speichern, zu analysieren, zu lernen, mit anderen Daten zu kombinieren, mit Daten, die man irgendwie die Außentemperatur einkaufen kann von Wetterdiensten und dann merken, aha, da kann ich wirklich optimieren oder ich bräuchte noch folgende Zusatzdaten und dann hätte ich wirklich ganz geniale Basis, um meinen Businessprozess zu optimieren. Und das macht das Ganze zum iterativen Prozess. Man beginnt klein in IoT-Projekten, man probiert mal, man ist in einer Woche, ist man so weit, dass man sagen kann, okay, bringt es uns was, bringt es uns nichts. Und dann kann man sagen, jawohl, in die Richtung gehen wir weiter, wir haben erste Resultate, wir sehen schon mal was und dann wächst man. So IoT-Projekte sind nicht etwas, das man über Mannmonate plant und aufbaut und man sollte schnell mal einen ersten Versuch wagen, ausprobieren und sehen, was brauche ich noch, um wirklich wertvoll zu sein oder nützt mir das, was ich heute habe, überhaupt schon. Die Technologie hinter dem IoT, Internet of Things, im Cloud-Umfeld, da denke ich, Cloud Computing eignet sich für vieles, aber insbesondere für Internet of Things, wegen seiner Elastizität. Man bezahlt nur die Dienste, die man wirklich braucht. Man hat so viel Speicher, wie man will. Speicher ist heute zum Glück virtuell beinahe kostenlos, wenn man Azure Data Lakes zum Beispiel anschaut. Es lohnt sich heute, Daten zu sammeln, um die später analysieren zu können, um zum Beispiel historisch eben Trends zu erkennen. Das ist etwas, das das Internet of Things eigentlich auch ermöglicht. Und wenn ich nun beginne mit einem Internet of Things Projekt, dann habe ich da irgendwo meine vielen Sensoren ganz links. Das sind meistens kleine Geräte, das können iOS, Android, Embedded, Windows Embedded oder Windows 10 IoT, das ich gleich noch vorstelle. Irgendwelche Gerätchen sein, die müssen einfach irgendeine Möglichkeit haben, mit der Cloud zu kommunizieren. Da gibt es auch mehrere, das zeige ich gleich. Und dann braucht es als ersten Schritt in der Cloud eine Möglichkeit, die Daten zu empfangen. Das ist eigentlich der Gateway. Und dieser Gateway, das ist bei uns der Event Hub, oder der ist eigentlich Read-Only, oder neu der IoT Hub. IoT Hub ist bidirektional. Und wenn ich nun ein Gerät habe, das nicht gerade TCP/IP spricht und 4G oder 3G kann, vielleicht LoRa, das neue Low-Powered Radio Network, das für IoT aufgebaut wird, braucht immer noch ein bisschen Strom. Es gibt Sensoren, die sind so groß wie eine Münze mit einer Batterie drin und die laufen 2 Jahre ohne Maintenance. Diese können natürlich nicht Wi-Fi-Protokoll direkt mit dem Internet sprechen oder 3G. Das bräuchte viel zu viel Strom. Was sprechen diese Sensoren? Bluetooth Low Energy. Bluetooth Low Energy ist aber natürlich sehr von der Distanz sehr begrenzt. Ich könnte jetzt aber in einem Industriesaal zum Beispiel 50 Sensoren haben, alle Bluetooth Low Energy und in der Mitte einen ganz kleinen Computer, das könnte sogar ein Handy sein, ist immer am Strom, es kann TCP/IP, es kann Verschlüsselung, es kann Bluetooth und dieser sogenannte Protokolladapter, der kann in der Cloud sein oder eben auf einem lokalen Device und der wird jetzt, der empfängt die Daten von den Sensoren und gibt sie weiter an die Cloud. Eben der kann entweder in der Cloud schon sein, um nur eine Protokollübersetzung zu machen oder lokal on-premise, um die Sensoren zu bündeln eigentlich und dann als Gateway zu dienen. Hinten, hinter dem Empfangen, hier habe ich ja erst die Nachrichten im Hub empfangen, dann geht es, wie wir gestern bei Ronny gesehen haben, in Stream Analytics, wo mit Queries die Daten weitergegeben werden. Und dann gibt es eigentlich 2 Dinge. Es gibt Cold Path Analytics, heißt die Daten werden mal gespeichert, SQL, Azure, irgendeine Datenbank und dann von Machine Learning analysiert, um Trends zu erkennen. Dann gibt es aber auch Hot Path Analytics, das ist, wenn man sagt, immer wenn dieser Temperatursensor über 50 Grad anzeigt, haben wir ein Problem. Und dann ist es nichts, wenn Machine Learning uns nach 2 Wochen sagt, ich habe gelernt, dass es tendenziell vor 2 Wochen wahrscheinlich ein Problem gegeben hat. Weil dann war die Feuerwehr schon da und die Rechnung ist schon geschickt. Das wollen wir, solche Thresholds, solche Alarmwerte wollen wir sofort sehen. Das nennt man Hot Path Analytics. Also die Daten, wenn sie empfangen werden in der Cloud, sofort darauf reagiert wird. Das sind dann nicht die komplexen Analysen, das ist einfach sind so if-then. Wenn die Temperatur über diesem Wert, dann Alarm auslösen. Und da kann man dann eben mit Push-Notification, Notification-Services arbeiten und zum Beispiel direkt an das Mobiltelefon eines Servicetechnikers die Nachricht senden. Hotpath Business Logic, hier geht es dann darum, während Daten empfangen werden, direkt in einem Dashboard auszuwerten und anzuzeigen, das haben wir mit Power BI gestern gesagt und eben der IoT Hub, der ermöglicht nun die einzelnen Geräte zu kennen und auch Remote Management, zum Beispiel einen Update der Software, Update des OS und so weiter zu fahren oder sagen, Sensor geh offline, Sensor bitte komm online, Sensor bitte Pause, Sensor bitte Start. Das bin ich froh, wenn das die Cloud für mich tun kann und ich nicht zu jedem Sensor hingehen muss, weil das sind meistens Tausende von Sensoren in einem großen Projekt. Dann in der Cloud gibt es natürlich auch Device Management. Der IoT Hub hat ein Device Management Teil. Da hat eigentlich jedes Device, das haben wir gestern bei Ronny auch kurz gesehen, man registriert es im IoT Hub, es bekommt einen unique Namen und einen Key und das hat dann wie eine Mailbox, weil das Device ist nicht immer mit der Cloud verbunden. Es kann sein, dass der Sensor mal kurz offline ist oder nur alle paar Sekunden oder paar Minuten überhaupt online geht, Daten schickt und fertig. Das Coole ist, jedes Device bekommt eine Art Mailbox. Diese Mailbox nutzt das Device, um nur für sich selber Daten zu hinterlegen in der Cloud oder auch, wenn ich Remote Management machen will, schicke ich eine Nachricht an das Device durch die Cloud und das liegt dann in der Device Mailbox, bis das Device das nächste Mal online kommt. Vielleicht gibt es eine kleine Latency, weil das Device nicht dauernd online ist, aber das nächste Mal, wenn das Device online geht, um Daten zu schicken, sieht es auch, aha, da ist was für mich in der Mailbox, ich hole das ab, ah, ein Befehl, einen Update zu machen oder einen Befehl zu rebooten. Ja, Windows-Devices, man weiß nie. Das ist eine sehr coole Infrastruktur, um auch wirklich nicht immer verbundene Geräte remote managen zu können. Und dann kommen eben unsere Machine Learning-Analysen, die sagen, jawohl, diese Maschine braucht wahrscheinlich bald mal einen Service oder unsere Drohne kann noch jetzt 18 Minuten fliegen. Und im Hintergrund, dann kommt dann die Visualisierung, der Chef, der will nicht 20 Millionen Nachrichten, also 20 Millionen Nachrichten pro Sekunde ist etwa, was der IoT-Gateway zu verarbeiten vermag. Wenn man mehr braucht, macht man zusätzliche Instanzen, auch ein Riesenvorteil der Cloud. Und der Manager will aber wahrscheinlich nicht diese Nachrichten in Realtime sehen, außer er ist ein Fan von The Matrix. Er möchte wahrscheinlich ein schönes Dashboard mit Kurven und Graphs und Grün und Rot. Und da visualisiert man dann in Power BI, in irgendeinem Tool, in einem bestehenden ERP-System oder was man auch dann hat. Und das Schöne ist, in all diesen Schritten vom Generieren der Daten, Senden in die Cloud, Speichern der Daten, Lernen aus Daten und Visualisieren oder Senden von Notifications an den Servicetechnikern, das ist komplett modular. Wenn Sie statt SQL Azure lieber CouchDB oder irgendeine Open-Source-Datenbank verwenden, kein Problem. Wenn Sie statt unserem Machine Learning lieber ein eigenes Tool, HD Insights, hier auch ein Linux-Open-Source-Projekt, nutzen möchten, kein Problem, einfach modular zusammenstecken. Auf jeder Ebene ist das eigentlich möglich und erweiterbar und passt so in, ich denke, fast jede Umgebung und jedes Skillset von Entwicklern hinein. Man ist nie gezwungen, eine bestimmte Technologie zu nehmen. Die IoT Suite, die wir letzten Herbst angekündigt haben, ist nun ein Baukastensystem, das mir erlaubt, basierend auf Templates, fertige IoT-Lösungen zu kreieren. Wir haben gestern auch im Beispiel gesehen, es braucht ziemlich viele Elemente, um die ganze cloud-seitige IoT-Lösung zum Laufen zu bringen. Eben der Datenbank, IoT Hub, dann Stream Analytics, dann, wenn man das nicht von Anfang an selber mal zusammen konfigurieren möchte, nimmt man aus der IoT Suite eines der Templates, das dem, was ich machen möchte, am nächsten kommt und sagt, basier mal auf diesem Template und mach mir eine fixfertige Lösung. Es gibt heute zwei Lösungen, Remote Monitoring und Predictive Maintenance. Und die haben dann halt einen gewissen Look and Feel. Hier sehen wir die Remote Monitoring Lösung. Fix fertig, ich drücke einen Knopf und es läuft. Die Sensoren, das geht darum, Temperatur und Luftdruck von verschiedensten Sensoren zu speichern und visualisieren und Alarme auszulösen. Die Sensoren sind nicht physisch, das sind auch in der Cloud simulierte, das sind Services in der Cloud, die simulieren, ich bin ein Sensor. Aber ich zeige nachher in einer Demo, wie einfach es ist, das dann zu ersetzen durch physische, echte Sensoren. Man beginnt also mit so einem Template und passt es dann an, und zwar so weit, bis man es überhaupt nicht mehr erkennt. Man kann das zu 100%, das Backend, die Visualisierung, was denn da gemessen wird, wie gesammelt wird, was analysiert wird, ist alles komplett veränderbar. Man beginnt einfach nicht auf der grünen Wiese, sondern mit etwas, das schon relativ nahe bei dem ist, was man möchte, und passt dann das an. Also hier der Lieferlastwagen mit all seinen Sensoren, und sind die Fische noch kalt, sind die Karotten noch gut. Das lässt sich ganz einfach dann wirklich anpassen. Und was man hat, sind eben diese Cloud-basierten, simulierten Sensoren. Bei dieser Lösung, die sprechen mit dem IoT Hub, schicken dort Nachrichten, das geht an Stream Analytics, in Azure Blob Storage werden die einkommenden Daten gespeichert und visualisiert. Mit Power BI werden in der Visualisierung, ein Teil der Visualisierung ist normales Web, ein Teil ist Power BI zusammengesetzt, modular, das Power BI zeigt es dann da drin an, und der Event Hub und Web Jobs und eine Document DB sind da, um die Device-Verwaltung zu machen, damit das System genau weiß, welche Sensoren kenne ich denn, woher erwarte ich Daten, und dem Benutzer ein GUI gibt, um neue Sensoren in die Lösung hinzuzufügen oder alte Sensoren zu entfernen. Und das Ganze ist eigentlich diese IoT Suite Remote Monitoring. Sonst müsste man jeden Schritt von Hand so aufbauen, das geht. Mit etwas Geduld und Spucke und ein bisschen Präzision ist das kein Problem. Ich denke aber einfach, die fertige Lösung macht das eigentlich ziemlich schön. Ich zeige das mal in live. Unsere IoT Suite Auf azureiotsuite.com findet man, wenn man einen Azure-Account hat, diese Lösungen. Ich kann sagen, mach mir doch bitte eine neue Lösung. Und dann heißt es eben Predictive Maintenance oder Remote Monitoring. Und ich kann mich dann sehr einfach da durchklicken und ich muss nur ein paar wenige Angaben machen. Wo soll das gehostet werden? In welcher Azure Subscription? Und wie soll die Lösung heißen? Und mit diesen wenigen Angaben bekomme ich eigentlich so eine fixfertige Remote Monitoring Lösung. Das ist jetzt eine, die ich schon eingerichtet habe. Ich sehe hier dieser Teil rechts, das ist Power BI, wo in Echtzeit die Daten visualisiert werden. Also wenn man ein bisschen hinschaut, dann bewegt sich diese Kurve und wandert. Ich sehe hier die aktiven Sensoren in meinem System. Ich sehe auf der Karte, wo die Sensoren sind. Ich habe hier so Alerts. Die Alerts lassen sich konfigurieren mit sogenannten Rules. Die Rules sagen mir, eine Rules, falls bei einem Gerät die Luftfeuchtigkeit größer als 48 ist, dann mach den bestimmten Alarm oder auch bei Temperatur kann ich reagieren. Was wird bei diesen Alarmen und denn genau ausgelöst, kann ich hier definieren, Raise Alarm oder Send Message, also nur im Dashboard anzeigen oder wirklich eine Push-Notification senden. Und hier sind meine Devices und wie gesagt, diese Devices, die sind nun simuliert. Das ist auch in der Cloud ein Stück Software, das läuft, das spielt für mich Device. Und mein Ziel wird es sein, heute ein physisches Device zu bauen hier, das genau das macht und echt an diese Lösung in die Cloud auch schickt, diese Daten. Die Devices, die lassen sich enablen und disablen. Also ich habe jetzt hier den Sample Device 2 habe ich jetzt disabled. Die lassen sich, das ist jetzt eine Nachricht, die durch den IoT Hub an das Endgerät geschickt wurde. Bitte stopp, hör auf, Daten zu liefern. Das Gerät, es wäre eine Energieverschwendung, einfach die Daten zu ignorieren, die reinkommen vom Gerät. Das wäre die billige Lösung. Die schöne Lösung ist, eine Message für das Gerät zu schreiben. Hey, wenn du das liest, Messagebox, dann hör bitte auf, Daten zu senden. Und das Gerät muss dann natürlich schon ab und zu noch in die Cloud. Ist was für mich in der Messagebox, wenn man es wieder enablen will, einschalten will, aber vielleicht nicht mehr alle 15 Sekunden, sondern vielleicht alle 5 Minuten nur noch, um Strom zu sparen. Da kann man ganz coole Sachen machen. Und ich habe eine Lösung gebaut hier, die ich eigentlich immer wieder verwende und diese Lösung nutzt den Event Hub Client, das ist aus dem Azure SDK von Microsoft und baut einen Connection String hier. Das ist, die Connection Strings sind eigentlich sehr gut dokumentiert. Hier unten sehen wir, das ist ein Hostname, die ganze Lösung, dann Device ID, wie heißt das einzelne Device und wie ist die Shared Access Key dieses Devices. Und mit diesem Handhub Client kann ich nun für alle Partitionen, die ich habe, es gibt dann mehrere Partitionen, in denen man die Geräte summieren kann, kann ich einfach die Nachrichten lesen und mir auf der Konsole ausgeben. Und diese kleine Lösung, etwa eine Seite Code hier, erlaubt mir nun, Event Hub auszulesen, um zu sehen, was an Nachrichten genau angezeigt wird. Jetzt diese Daten, Hostname und so, an die muss ich natürlich rankommen und das kann ich im Azure Portal, sehe ich den IoT Hub hier links und ich sehe hier für meine IoT Suite Lösung, das ist der IoT Hub, der hat momentan 4 registrierte Geräte, das haben wir gesehen in der Lösung drüben. Da waren 4 Geräte, die man ein- und ausschalten kann. Ich habe im Moment 7000 Nachrichten schon verarbeitet. Und hier sehe ich zum Beispiel den Hostname, hier meine Lösung. Den muss ich einfach jetzt kopieren und in meinen Connection String reinschmeißen. Das ist der Hostname. Dann habe ich sogenannte Owners und die haben entweder Read-Only oder Read-Write-Permission. Oder Device Registry Read, Device Registry Write Permission. Ich nehme jetzt den Owner, IoT Hub Owner, der alles darf, vorerst. um zu lesen, und der hat einen Primary Key, dieser Owner. Mit diesem Key darf er eigentlich alle diese Aktionen ausführen. Das ist so der Admin im IoT-Hub drin. Und wenn ich meine kleine Klasse nun laufen lasse, dann sehe ich die Nachrichten im Event-Hub im Moment, wo sie geschehen. Also hier haben wir eine Nachricht vom Sensor Nummer 1 erhalten. Da wurde die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit angezeigt und als JSON-Nachricht an die Cloud gesichert. Und wir sehen, so alle paar Sekunden kommt jetzt von diesem Sensor 1 eine Nachricht. Momentan, wir sehen hier, nur Sensor 1 läuft hier, deshalb schickt auch nur unser Sensor 1 Daten an die Cloud. So einfach ist es eigentlich anzusehen. Das ist mein Lieblings-Debugging-Tool und das verwende ich jetzt auch für die weiteren Demos, die ich mache. Also so einfach lässt sich schon mal eine, es ist noch ein Fake, die Sensoren sind noch simuliert, aber das ist schon mal eine laufende Lösung. Jetzt das Thing. Ich möchte eine eigene Lösung bauen im Device-Bereich, eigene Sensoren nutzen. Und natürlich gibt es eine große Anzahl fertiger Lösungen, aber ich denke, spannend ist es vor allem, wenn ich sehe, was ich selber machen kann. Und mit Windows 10, mit dieser Konvergenz unserer Plattform auf ein Windows und ein .NET Core für alle Versionen von Windows auf den verschiedensten Plattformen. Es gibt noch eine Ausnahme, es gibt noch ein Windows Embedded Compact, das auch heute noch aktuell und aktiv und nicht Windows 10 ist. Das ist unser Real-Time OS, RTOS für ganz spezielle Anwendungen. Das lassen wir im Prinzip so, wie es ist. Aber Windows 10 läuft ja, wie wir gestern gesehen haben, auf allen Geräten, inklusive auf dem kleinen IoT-Board, hier ein Raspberry Pi. Und ich kann alles nutzen, was ich in .NET Core eigentlich habe. Ich kann C#, VB, C++, JavaScript, XAML für GUI, HTML GUI, sogar DirectX. Und interessant für uns, Wiring. Ich kann also wirklich mit physischen Sensoren, ich ziehe ein Kabel vom Pin 21 auf einen Temperatursensor und das erlaubt mir, hat eine eigene Syntax dann eigentlich, die ich dann aber aus C# oder aus VB oder aus JavaScript auch nutzen kann. Super cool. Windows 10 IoT zeichnet sich dadurch aus, es ist ein vollwertiges Windows 10 mit den ganzen Bibliotheken, also Networking-Bibliotheken, Verschlüsselungs-, Encryption, auch Security on a Chip, also Secure Boot ist implementiert. Ich kann wirklich sehr, sehr, sehr solide Lösungen damit bauen. Und was wir an Verbindungen von normalen Windows kennen, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, normales XML, HTTP und Co. oder AMQP, Message Queues und so weiter. Das ist alles Teil der Plattform. Eine Zeile Code zum Initialisieren, eine weitere Zeile, um eine Nachricht zu senden. Asynchron natürlich, ich muss dann nicht Blocking Code machen, auch nicht Await Statements, das wir von .NET kennen und lieben. Alles so unterstützt. Also wer schon mal .NET programmiert hat in seinem Leben, der kann Windows 10 IoT programmieren. Das ist genau dasselbe. Es gibt mehrere Versionen. Früher gab es ja verschiedene Windows Embedded und Compact und Microframeworks. Heute ist das eigentlich alles Windows 10 IoT. In der ganz großen Version, das ist eigentlich am nächsten an Windows Embedded, volles Windows, aber auf einem Chip, ist Windows IoT Enterprise, Windows IoT Mobile, dann Windows IoT Core, das ist die Version für Bastler, die das ohne Lizenzkosten auch beziehen können und auf diesen kleinen Geräten laufen lassen können, hat aber natürlich Nachteile, ist Single-User, Single-App, aber kann für einen Sensor genau das Richtige sein. Ich brauche nicht Multi-User, Multiple-Apps, die gleichzeitig laufen. Headed or Headless, wenn ich einen Bildschirm will, kann ich das haben, muss aber nicht, sehr, sehr schön. Und Windows Embedded Compact geht noch nicht weg, ist aber etwa auf dieser Höhe einzusetzen. Und was auch noch kommt von uns, ist Lilium. Das ist dann wirklich noch viel massiv kleiner. Das ist nur gerade das .NET Framework auf einem Chip. Das war früher das .NET Micro Framework. Dieses Projekt nehmen wir jetzt gerade wieder auf und versuchen es auch in diese ganze IoT-Landschaft mit zu integrieren. Ist aber jetzt noch in Arbeit. Ich habe dann später noch Links, wo man sich über das Lilium-Projekt auch schlau machen kann. Ist auch sehr spannend. Das Schöne hier ist, ich kann sehr klein als Maker beginnen mit einem Raspberry, mit Windows 10 IoT Core, kann mal etwas tüfteln, probieren und wenn das dann klappt, kann ich das hochheben in einen Enterprise-Grade Windows IoT Enterprise. Derselbe Code, dieselbe App, die ich geschrieben habe, läuft und ich habe wirklich ein Kontinuum vom Schüler, Bastler, Tüftler bis hin zum Industrie-, Hochsicherheits-, IoT-Client-Entwickler. Ohne Unterbruch, ein durchgehendes Ökosystem. Wirklich, wirklich sehr schön gemacht. Und die IoT Core, die unterstützt heute eigentlich drei Arten von Hardware. Einmal der Raspberry Pi, das ist die schwächste Hardware eigentlich. Das braucht auch nur gerade 5 Volt. Das gleiche, was man ins Handy steckt, Micro-USB-Anschluss, 1 Ampere reicht gut aus. Es gibt das zeige ich nachher noch vielleicht. Es gibt eine Ausnahme, wo es ein bisschen mehr Strom braucht. Wird nicht warm, braucht keine Lüftung, ist super, um es in ein kleines Döschen zu verpacken und laufen zu lassen und zu vergessen. Dann gibt es das Minoboard Max. Das hat etwa die Leistung eines Smartphones, hat wirklich massiv schnellere Grafik. Also wenn man ein UI machen will mit Animationen, dann sieht man auf dem Raspberry schnell mal ein bisschen das Gestotter. Das ist auf dem Minoboard massiv schneller, wird dann aber auch ein bisschen warm. Wir sehen hier auch einen passiven Kühler schon. Also das Gerät möchte ich jetzt nicht in einer zu engen Verpackung ohne Lüftung laufen lassen. Das wird dann schon ein bisschen wärmer. Und dann gibt es das Dragonboard Qualcomm und das ist etwa vergleichbar mit einem Tablet. Also wenn ich wirklich ein High-End-System bauen will mit großem Bildschirm, mit User-Interaktion oder sehr viel Daten, die da durchfließen müssen, dann eignet sich dieses Board. Schön, ich habe die Wahl. Ich kann vom ganz kleinen Board bis das relativ große, mächtige Board eigentlich durchgehend wählen, was ich für mein Projekt brauche. Gestern wurde das Raspberry Pi 3 angekündigt, ein bisschen leistungsfähiger und wir haben sofort die Meldung rausgegeben, unser Windows 10 IoT Core läuft da drauf, kein Problem. Das ist eigentlich sehr schön. Also ich hoffe, dass wir haben auch sehr viel Open Source, dass wir die Community sehr schnell mit neuen Geräten, die wir unterstützen, also supporten können und in Zukunft auch sehr viele Treiber, also diese Geräte, die können USB, man kann einen USB-Wi-Fi-Dongle anschließen, eine Maus, irgendwas. Da hoffe ich, dass in Zukunft noch sehr viel mehr Geräte unterstützt werden, auch USB-Geräte. Schauen wir das mal an, wie das aussieht. Ich habe ein kleines Projekt gemacht. Ich zeige zuerst kurz die Hardware. Das ist mein Raspberry Pi, der ist einfach hier ein bisschen in einem Plastikböxli. Man sieht aber den Chip da und hier den Micro-USB-Stromanschluss, ein HDMI-Kabel. Man sieht hier hinten hat es USB-Ethernet-Ports, ein USB-Port ist mit einem ganz kleinen Wi-Fi-Dongle bestückt, normaler Wi-Fi-Dongle, wie man ihn bekommt. Am HDMI-Kabel hängt hier ein sehr, sehr kleiner HDMI-Display, Bildschirmchen. Das ist der Bootscreen, das zeigt mir Windows 10 IoT an. Das hat eigentlich nicht ein Windows-Desktop mit Startmenü, Maus, Word, PowerPoint und Outlook, sondern einfach, hier bin ich. Ich kann Maus nutzen, wenn ich will. Man sieht oben, hat es ein paar Buttons, aber ich muss nicht. Ich kann das auch ohne Bildschirm nutzen. Und mit dem Flachbandkabel hier habe ich die Onboard-Pins habe ich hier auf ein Breadboard gezogen und dann verkabelt hier mit einem kleinen grünen LED und blau hier einen DHT11 Single Wire Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, wie man ihn für 1,20 Franken auf jeder Bastlerseite eigentlich findet und kaufen kann. Und softwaremäßig brauche ich eigentlich nicht sehr viel. Ich habe mich für GUI entschieden, habe hier ein XAML-GUI gemacht, ganz normales XAML mit Data Binding und alles, wie man es kennt von Windows Universal Apps. Ich zeige hier die Luftfeuchtigkeit und Temperatur an und in meinem Code ist nicht wahnsinnig viel Code. Ich habe Referenzen hier und es gibt hier eine Windows IoT Extensions, das wird von Microsoft geliefert und sobald ich das in einer Windows Universal App rein kompiliere, habe ich Zugriff auf zum Beispiel meine GPIO-Controller, also das ist der Controller auf der Hardware, der mit den einzelnen Pins und Sensoren spricht. Und da kann ich dann Pins definieren. Ich habe einen DHT, das ist für den Temperatursensor und für den LED. Die habe ich hier als Konstanten definiert. Also auf dem physischen Steckplatz 16 steckt mein LED und auf dem Steckplatz 4 ist der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. Und man sieht, das sind Single-Wire-Protokoll. Also über einen einzigen Pin kann ich einen Request absetzen und eine Temperatur lesen. Da haben wir jetzt für diesen Sensor nicht wirklich Support. Ich habe da, es gibt eine Seite, die heißt Hackster.io. Und wenn ich jeweils sage, ich möchte eigentlich etwas gerne, ich habe diesen DHT11-Sensor gefunden, was gibt es zu dem? Dann sieht man hier Beispiele, die genau diesen Sensor hier verwenden. Und ich habe diese C-Library für DHT11, Temperature Humidity Sensor, die habe ich geklaut. Vielen Dank an den Entwickler. Und das ist in C++. Das habe ich einfach hier, dieses Projekt, habe ich in meine Lösung hineingelinkt und kompiliert und nutze das als Treiber. Funktioniert super genial. Ich kann das einfach instanzieren, initialisieren und dann sagen, gib mir die Temperatur. Gibt mir die Luftfeuchtigkeit. Es ist super schön gelöst. Und das brauchen wir dann nachher. Das Device weiß noch ein bisschen, hat ein bisschen Firmware und so Informationen. Ich bin ein Raspberry Pi, das brauchen wir dann für die IoT-Lösung später. Und ich arbeite mit zwei Timern und ein Timer, der liest mir alle zwei Sekunden eben die Temperatur vom Sensor und der andere, der blinkt dann in 500 Millisekunden kurz zum Sagen, jetzt wurde eine Lesung durchgeführt. Ich initialisiere, hier ist dieser Öffnen der Pins und Initialisieren meiner C++-Klasse und dann sage ich eigentlich nicht viel anderes als Start, Get Going, Timer, ich starte die Timer und dann jedes Mal, wenn ein Reading gemacht, ein neues DHT-Reading, also Temperatur-Reading wird gemacht. Und dann, wenn das ein Success war, dann, if reading is valid, dann bitte einfach nur das GUI hier updaten. Also in eine Klasse Sensordata, da habe ich nichts anderes als den Device-Namen, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Ich habe noch externe Temperatur, aber da habe ich eine statische drin im Moment. Und das lese ich dann von dem Reading, eben vom Sensor, und blinke kurz das LED. Und das ist nichts anderes als kurz, das LED-Blinken ist nichts anderes als kurz sagen, auf den LED-Pin kurz GPIO-Pin-Value High, also gib Strom, warte 500 Millisekunden und dann auf den Pin kein Strom mehr. So einfach geht das, ist super cool. Und das ist nur noch ein bisschen GUI-Update und dann sind wir eigentlich schon fertig. Das ist alles, was es braucht. Hier noch ein bisschen GUI pflegen und das kann ich laufen lassen, aber natürlich nicht lokal, sondern hier remote. Wie komme ich an remote? Ich habe im Moment meinen Raspberry Pi per Wi-Fi an einem 4G Access Point. Also hier nutze ich einen kleinen 4G Access Point, an dem hängt auch mein Laptop. Man könnte im Prinzip auch dieses Gerät hier, man könnte im Prinzip natürlich auch mit einem Ethernet Hub schaffen. Im Büro ist das viel effizienter, aber hier on stage finde ich es spannender. Mein Laptop und mein Pi sind im gleichen Wi-Fi und sehen dann auch gleich das Internet. Das macht das Debugging super einfach. Es gibt von uns den Helper, den IoT Core Watcher und der sagt mir, auf dem Netzwerk, auf dem du gerade bist, sehe ich dieses Gerät, es hat diese IP-Adresse, so komme ich an meine Geräte. Hier im Raum hat es übrigens, das habe ich nicht gewusst, noch ein anderes Gerät. Ich wollte dann das zwar hacken, habe es aber gelassen. Das ist jetzt auch gerade nicht online im Moment, aber das war heute mal hier. Und ich kann jetzt hier rechts klicken, Webbrowser hier, und dann bekomme ich eine Webview, da muss ich mich, ich war schon angemeldet, ich muss mich natürlich mit Admin und Passwort hier anmelden, das ist secure, das war ich aber schon, ich habe das natürlich schnell getestet und hier kann ich wirklich sagen, so heißt das Gerät, hier ist das Admin-Passwort, dann installierte Apps, ich kann hier über das WebGUI gleich eine App auf dem IoT-Device deployen, ich kann ein Zertifikat hochladen auf das Gerät, ich kann sagen, jedes Mal, wenn dieses Gerät bootet, sofort in meine eigene App reinbooten, dann brauche ich auch keinen externen Bildschirm mehr, sobald Strom da ist, geht es in meine eigene App rein, ich kann Prozesse analysieren, was für laufende Prozesse habe ich im Moment, ich kann Run Command. Ich kann die Performance, ich habe einen Performance-Monitor, da sehe ich grafisch, Memory, Prozessor und so, IO, Debugging, ich kann die Prozesse, die heute jetzt gerade laufen, kann ich einen Dump generieren oder einen Remote-Debugger starten. Ich sehe hier Windows Error Reports, also auch hier gab es ein paar Crashes mal. Also hier die angeschlossenen Geräte, die erkannt sind, auch mein kleiner Wi-Fi-Dongle, die Bluetooth-Geräte, das Gerät kann Bluetooth, die gepaart sind. Audio, wenn ich habe, Mikrofon oder Lautsprecher und Networking, Teil hier, Teil meines eigenen kleinen Wi-Fi hier. Also dieses Gerät lässt sich über den Webbrowser eigentlich sehr gut verwalten, managen. Und so bekomme ich eben auch die IP-Adresse, Copy-IP-Adresse, die ich dann in Visual Studio in den Remote-Debugger paste. Ich sage, ich möchte das gerne für ARM kompilieren und remote debuggen. Und wenn ich das starte in Visual Studio, ja, kompiliere das. Das geht einen Moment vom Deployment her. Es geht jetzt auch über Wi-Fi, über Ethernet ist ein bisschen schneller. Multihomed würde eigentlich auch gehen. Also ich kann Ethernet und Wi-Fi nutzen auf dem Gerät, um per Ethernet zu debuggen und per Wi-Fi ins Internet zu gehen. Ich habe das einfach um paar Kabel zu sparen, hier nicht getan. Und jetzt kommt dann das Deployment. Deploy started sehen wir hier. Es geht dann eine Sekunde und jetzt startet der Debugger und ich wechsle jetzt kurz hier rüber. Man sieht schon den Splash-Screen. Na, der Splash-Screen, ich war zu langsam. Das ist jetzt meine Universal Windows App, die alle 2 Sekunden die Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst. Was lernen wir? Hier drin ist es 1 Grad zu warm für einen. Na, jetzt ist richtig 18 Grad. Es ist sauber, wir dürfen hier ein Meeting halten. Wir haben 7 Messungen schon durchgeführt, 100% Success Rate. Also ich habe auch Error Handling drin, wenn mal eine Messung nicht klappen würde. Und unser kleines LED, das blinkt immer, wenn eine Messung gemacht wird, blinkt in den Sensor rein, super. Ist gut für die Temperatur. Und so einfach bringt man eigentlich ein kleines Projekt zum Fliegen. Und der nächste und letzte Schritt, was wir auch gesehen haben jetzt, wir sind ja noch nicht in der Cloud. Das war jetzt alles komplett offline, alles nur offline. Und im nächsten Schritt, das ist übrigens das Wiring, da gibt es ein Tool, Fritzing, da kann man sein Wiring grafisch designen, das ist sehr empfehlenswert für Leute, die das wagen. Er sagt einem dann auch, Achtung, du baust hier Kurzschlüsse. Vorsicht, sehr empfehlenswert. Und was wir jetzt noch machen wollen, unsere Lösung, unser kleinen Sensor in unsere bestehende Remote Monitoring IoT Suite mit einbinden, als physischen Sensor, nicht nur als fake cloud-basierten simulierter Sensor, sondern wirklich physisch mit einbinden. Und dazu gibt es ich habe Ihnen viele Links kompiliert, Sie bekommen übrigens auch nach der Konferenz Mails mit allen Folien zugeschickt, Sie können sich die Links dort in Ruhe aus den Folien holen. Und da ist eigentlich super sauber dokumentiert, wie erweitere ich die IoT-Suite, wie bringe ich den eigenen Sensor da rein und das möchte ich jetzt zeigen, wie wir unseren Sensor jetzt an unsere IoT-Suite-Lösung anhängen. Dazu mache ich das, das wurde letzten Donnerstag in die erste Preview geschickt. Aber Ronny hat es gestern auch schon gezeigt. Ich habe gedacht, ich sei der Allererste, der das entdeckt hat. Wir können nämlich neu in einer IoT-Lösung unter unseren References Add Connected Service, dann dieses Azure IoT Hub, das ist ein kleines SDK, man hat es auch in den Links vorhin gesehen, sagen, ich möchte, dass du bitte in den IoT-Hub rein. Jetzt, ich brauche natürlich einen Sensor. Hier brauche ich einen neuen Sensor. Ich sage jetzt in meiner IoT-Suite-Lösung Add Sensor und ich nenne den Sensor, es ist nicht ein Simulated, sondern ein richtiges physisches Gerät. Ich nenne das CH Sascha C IoT. Check-ID, ist das verfügbar? Jawohl, Create. Und jetzt bekomme ich für dieses Gerät explizit einen Namen, einen Service-Name, wo es verbinden muss und den Key, mit dem dieses Gerät verbinden darf. Also auch da kann nicht jetzt einfach jeder daherkommen und sagen, ich bin jetzt dieser Sensor. Müsste man sich normalerweise notieren. Das SDK nimmt dann das jetzt aber ab. Ich sehe hier, dieses Device ist erstellt, aber hat noch nie mit der Lösung geredet. Es kennt keine Daten zu diesem Device, keine Firmware, keine nichts. Ist noch anonym. Aber mein SDK, ich wähle die IoT Suite aus als Visual Studio und sollte jetzt, sehe die Liste der Geräte, die bekannt sind. Das sind unsere vier simulierten Sensoren, hier und hier. Und das von mir eben erstellte IoT-Gerät, das sage ich, das sollst du sein. Ich kann auch Geräte hier erstellen, aber dann im Moment crasht das Tool noch, es ist wirklich noch Preview, aber es funktioniert trotzdem, man muss einfach dann schnell neu starten. Und übrigens die Meldung, die auch Ronny gestern hatte, sagt einfach, du benutzt eine Version von Newtonsoft JSON, das ist ein JSON-Protokoll Serializer und Deserializer, der ist ein bisschen anders als der vorgesehen ist in diesem SDK, ist aber absolut egal. Es funktioniert komplett problemlos. Und jetzt diese Seite sagt mir eigentlich, wie ich jetzt von hier aufbaue, um wirklich mit der Cloud zu verbinden. Ist aber sehr schön einfach. Ich habe eine neue Klasse erhalten, die wurde jetzt generiert mit dem Hostnamen schon drin, mit der Device-ID schon und mit dem Key. Also diese Lösung, die kennt jetzt dieses Gerät. Und ich sage jetzt nur, einer der zwei Methoden, die ich habe, eine Methode heißt natürlich Receive Cloud to Device Messages. Also hier kann ich meine Mailbox als Device abholen und Send Device to Cloud Messages. Ich möchte einfach String STR mitliefern und nicht Hello Cloud schicken. Das ist alles, was ich hier tun muss an Code. In meiner Klasse, die ich geschrieben hatte, muss ich jetzt einfach den Namen des Geräts noch einblenden. Ich muss hier unten wirklich dann die Kommunikation zur Cloud starten und das mache ich über diese statische Klasse, also await Azure IoT Hub.send Device to Cloud Message Async und im ersten Fall werde ich den JSON convert, also in ein JSON-Objekt umwandeln, Punkt serialize Object, und zwar die Device-Info, also das Device soll angeben, wer es genau ist, und kopiere das kurz, und beim Starten sagt das der Gerät einmal, ich bin dieses Gerät, das ist meine Firmware, das ist meine Version, das sind all die Werte, die ich hier oben erfasse, statische Werte, auch Latitude und Longitude, wo ist das Gerät genau zu Hause. Und im zweiten Fall, alle 2 Sekunden, wenn ich Sensor Readings habe, dann sage ich dasselbe nochmal, aber schicke jetzt nicht die Device-Info, sondern wirklich das Sensor-Data, also die gelesenen Sensor-Informationen, Sensordaten. Und das ist eigentlich alles, was ich brauche. Ich habe nun wirklich meine komplett statische Lösung mit dieser IoT-Suite-Beispiel-Cloud-Lösung verbunden. Kompiliere, das geht. Remote Debugging. Jetzt, wir starten die Lösung auf dem Gerät. Wir schauen uns die IoT-Suite und die Nachrichten hier an. Dann sollte dann plötzlich Nachrichten vom neuen Gerät erscheinen. Das geht einen Moment, bis das läuft. Visual Studio ist noch am Deployen. Es geht immer eine Sekunde. Wir können so lange kurz mal noch den Splash-Screen zu fangen versuchen. Hier kommt der Splash-Screen, da kann ich auch, wenn ich will, das verändern. Ich sehe in der Lösung nicht viel. Wenn sie läuft, wird sie auch Temperatur messen und die Sensorwerte in die Cloud schicken. Schon zwei sind das gewesen. Und ich sehe hier nun, dass mein Gerät plötzlich ein Device-Info-Objekt schickt mit all diesen Longitude, Latitude, Firmware-Version und danach alle zwei Sekunden wirkliche echte Werte, nicht wie die simulierten hier. Das kommt jetzt in meiner Cloud an. Bedeutet, ich kann hier nun, wenn ich das neu kurz öffne, sehe ich, mein Gerät ist running, Sascha C. IoT, es hat die entsprechenden Firmware und Co. Daten geliefert und erkannt und erscheint nun auch auf der Karte hier, ich bin plötzlich auch in Europa zu Hause, nämlich in Bade, im Trafo hier und sehe, das geht einen Moment für mein Sascha C. IoT in Echtzeit von Power BI geliefert, die Kurve, das kann einen Moment dauern, bis es läuft und initialisiert ist, aber hier ist sie schon, die Temperatur ist sehr konstant um die 19 Grad hier, fast schon ein bisschen heiß, aber die Luftfeuchtigkeit, die fluktuiert etwas ganz wenig. Also das sind die echten Werte, die wir nun sehen, die in Echtzeit aktualisiert werden. Und cool, ich kann jetzt hier auch Device, man hat gesehen vorhin, dass der Gerät da drüben, das ist fleißig am Liefern von Daten. Ich gehe jetzt in die Cloud und sage Disable Device, jetzt ist mein Device disabled und was macht mein IoT-Device sollte jetzt eigentlich sagen, Device offline. Ich mache es nur über einen Try-Catch-Block, wenn die Cloud nichts mehr akzeptiert, zeige offline. Im Echtfall würde man jetzt aber das mit einer Message machen, sagen, Gerät gehen Low-Power-Modus, nur noch alle 10 Sekunden Verbindung und schauen, ob du wieder online gehen sollst. Und wenn ich in der Lösung drüben wieder sage, Enable Device, dann sollte mein kleines Device ziemlich schnell wieder in diesen Status kommen. So, das ist jetzt wirklich eine Lösung, wie sie im Bilderbuch steht, IoT, physische Sensoren hinzugefügt, gebaut, programmiert und hinzugefügt in die Cloud-Lösung. Und ich möchte mit diesem Referat Ihnen eigentlich zeigen, dass ich glaube, IoT ist bereit. IoT ist nicht mehr nur Magie. Wir haben in der Cloud als auch auf dem Client wirklich Lösungen, die funktionieren, die man nutzen kann. Man soll klein anfangen, nicht mit Riesenprojekten, man soll ausprobieren und dann wachsen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg und jedes Kundenprojekt im IoT-Bereich ist anders. Jeder Kunde hat ein bisschen andere Bedürfnisse, aber am Schluss lässt es sich doch in so 5, 6 große Templates einordnen. Geht es um Remote Monitoring, geht es um Predictive Maintenance, geht es um Trendanalyse, Fahrten, Routenoptimierungen, aber es gibt trotzdem immer wieder Unterschiede. Ich habe Ihnen einiges an Links noch zusammengestellt, auch auf ChannelIn und Virtual Academy gibt es schon sehr gute Schulungen zu diesem Thema, Videos, die Sie live sich anschauen, also on demand anschauen können, um das zu lernen. Und ich hoffe, ich konnte Sie motivieren, das auszuprobieren, das mal wirklich anzufassen. Es wirkt am Anfang etwas groß, ist aber sehr, sehr, sehr zugänglich und übersichtlich. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch eine schöne Konferenz.